Servus Robin, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist. Vor kurzem hast du ja deinen Wechsel verkündet, zurück in die Heimat
Richtig.
zum KFC. Wie ist da so die Gefühlslage bei dir?
Ja, KFC Uerdingen ist so eine Herzensangelegenheit für mich. Ich habe da meine Profikarriere, abgesehen von der Station in Venlo in Holland, da hat sie richtig Fahrt aufgenommen. Und da soll sich für mich dann irgendwann auch der Kreis schließen. Und ich bin jetzt 31 Jahre alt und habe für mich jetzt entschieden, dass das einfach die richtige Station ist, um das Ganze irgendwann dann auch noch zu beenden. Aber damit lasse ich mir auf jeden Fall noch Zeit und habe dementsprechend auch langfristig unterschrieben, weil ich einfach richtig Bock auf das Projekt habe und freue mich einfach da nach Hause zurückzukehren.
Jetzt gerade ist ja auch ein riesen Umbruch beim KFC. Ich war jetzt letztens beim ersten Spiel in der Grotenburg wieder dabei. Und ich glaube, darauf freust du dich auch besonders, oder? Zurück in die Grotenburg zu kommen.
Ja, also der Wechsel hätte sowieso stattgefunden, aber dann ist das natürlich so ein Extra, wieder in die Grotenburg zurückzukehren. Das ist schon ganz besondere Atmosphäre. Das ist mit unheimlich viel Liebe zum Detail. Das ist so ein bisschen, ja, das mit dem etwas älteren Stadion, was jetzt umgebaut wird, die Fans, die da wirklich alles für geben und so ein Bewusstsein dafür entwickelt haben, für dieses Stück weit Nostalgie. Nee, das ist schon was ganz Besonderes und deshalb freue ich mich auch, wieder in der Grotenburg spielen zu dürfen.
Hattest du denn ja auch eine besondere Beziehung zu den Fans?
Ja, doch, das kann man schon so sagen. Ich wurde zu Beginn, ich war 21, glaube ich, wurde ich unheimlich herzlich aufgenommen, habe ganz viel tolles Feedback, tolle Rückmeldung bekommen und dadurch ist der Kontakt über die Jahre nie abgerissen. Und auch jetzt habe ich unheimlich viele positive Nachrichten bekommen, die sich freuen, dass ich zurückkehre. Und das Gleiche kann ich nur zurückgeben. Ich freue mich da auf jeden Einzelnen und freue mich darauf, dass wir da eine Einheit bilden können in der neuen Saison und das Maximale aus der kommenden Saison rausholen.
Glaubst du, ihr schafft es direkt wieder hoch?
Ja, das ist natürlich jetzt früh, darüber zu urteilen oder eine Prognose abzugeben. Ich glaube schon, dass wir eine gewisse Ambition haben sollten. Und jetzt muss man natürlich erstmal schauen, wie genau der Kader aussieht. Wie finden wir zusammen als Team? Denn so ein Team muss natürlich auch mal gewisse Phasen durchlaufen. Dann ist es die Frage, schaffen wir es, die Qualität, die bisher schon da ist, dann auch auf die Platte zu bekommen? Aber ich denke schon, wir sollten so selbstbewusst sein und dann sagen, dass wir da eine gute Rolle spielen wollen. Wie das am Ende aussieht, das sollen dann auch andere entscheiden und das wird dann vielleicht intern nochmal besprochen. Aber ja, klar, also es wäre, glaube ich, nicht richtig zu sagen, dass wir da irgendwie uns nur stabilisieren wollen und im unteren Mittelfeld mitspielen wollen, sondern klar, wir wollen auch schon oben dabei sein.
Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Ich werde auch das ein oder andere Spiel gucken kommen,
Gerne.
weil Freunde von mir machen auch einen Podcast über den Krefelder Fußball
Okay.
und die sind auch KFC, ich sag mal, Sympathisanten oder Anhänger und da werden wir bestimmt das ein oder andere Mal vorbeikommen und mal ein Spiel gucken. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Gehst du zum KFC nur in der Funktion als Torwart oder kombinierst du das noch mit deiner anderen Tätigkeit als Mentaltrainer?
In erster Linie bin ich Torwart, also Vollblut-Torwart. Aber es ist natürlich schon so, durch meine Arbeit, durch die Expertise, die ich im Laufe der Zeit gesammelt habe, dass ich natürlich auch mit Rat und Tat zur Seite stehe und vielleicht das eine oder andere auch mal implementieren werde. Aber das natürlich alles in Rücksprache mit dem Vorstand, mit dem Trainerteam. Aber ja, ich glaube schon, dass meine Arbeit schon sinnvoll sein kann und auch nützlich für den Verein und für einzelne Spieler. Und deshalb werde ich das definitiv anbieten und da gibt es auch Überlegungen schon, wie man sowas einbauen kann. Und ich glaube, es wäre fahrlässig, das dann nicht zu nutzen, wenn so eine Expertise vielleicht auch da ist. Deshalb ist es schon auch mein Ziel, Torwart zu sein, aber auch Input reinzubringen.
Ja, gerade diesen, ich sag mal, auch Parallelweg zum Profifußball, dann noch in dem Bereich Mentales, ja, sich auszubilden, finde ich super spannend. Wir haben uns ja jetzt kennengelernt über einen Spieler, den wir, oder mehrere Spieler, die wir zusammen betreuen. Das war eigentlich ein bisschen auch Zufall, ne, weil der eine Spieler kommt ja aus Freiburg und der andere spielt in den Niederlanden. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass wir mal darüber sprechen können, weil ich den mentalen Aspekt super spannend finde. Und ich finde es auch super spannend, dass du neben deiner Profilaufbahn dich dort weiterbildest, ausgebildet hast und dort auch schon ja, dir einen guten Namen gemacht hast. Wie sah denn deine, ich sag mal, deine Ausbildung aus?
Ja, ich habe sportlich, sag mal, im Herrenbereich angefangen, so richtig dann in Venlo, VVV Venlo in den Niederlanden. Da habe ich dann erste Auslandserfahrung sammeln können. Habe da 2 Jahre gespielt. Dann irgendwann ging es dort nicht weiter mit dem Abstieg in die zweite Liga. Vertrag wurde nicht verlängert. Und dann musste ich einen anderen Weg gehen. Bin dann beim KFC Uerdingen gelandet. Und habe dann parallel überlegt, wie schaffe ich es, mich weiter fortzubilden oder um ein bisschen früher anzufangen. Ich habe mich immer sehr mit der Psychologie des Menschen auseinandergesetzt. Ich glaube schon, dass ich ein Mensch bin, der großes Maß an Empathie besitzt, der eine gewisse emotionale Intelligenz hat und sich gern mit den Dingen und Problemen von anderen Menschen auseinandersetzt. Und so war für mich klar, dass das auch in Zukunft der Fall sein wird. Und dann während der Station KFC Uerdingen habe ich dann natürlich mit dem Gedanken gespielt, parallel zu studieren. Und da war dann Psychologie für mich dann auch relativ schnell in erster Stelle und habe dann angefangen, meinen Bachelor zu machen. In Uerdingen, dann kam der Wechsel zu Rot-Weiß Oberhausen. Da habe ich, in der Zeit habe ich dann meinen Bachelor auch beendet. Danach dann den Master beendet, gleichzeitig noch eine Ausbildung zum Sportmentaltrainer gemacht. Und jetzt steht so die Promotion bevor, wo ich gerne meinen Doktortitel zum Thema Sportpsychologie machen würde. Und da wird so der Fokus voraussichtlich auf dem Thema Persönlichkeit im Leistungssport oder im Leistungsfußball sein. Und ja, so hat sich das dann mit der Zeit immer gefunden. Und da waren viele Parallelen da, halt durch den Fußball, aber gleichzeitig auch durch den akademischen Werdegang. Und ich glaube, das war so ein bisschen mein Vorteil, dass ich das immer nutzen konnte, immer anwenden konnte und so immer eine ganz gute Kombination hatte aus Fußball, aber auch akademischen Psychologie-Werdegang.
Und wie hast du es dann hinbekommen, ich sag mal, den Kundenstamm, den du jetzt hast, aufzubauen? Weil hast du im eigenen Team angefangen, vielleicht schon mal andere zu coachen oder wie bist du da vorgegangen?
Ja, da müsste ich auch ein bisschen ausholen. Und zwar habe ich mich ja immer schon mit den Problemen von anderen Spielern auseinandergesetzt und war da auch Ratgeber. Und dann gab es einen Zeitpunkt, da war ich dann schon wiedermals bei KFC Uerdingen in der dritten Liga und war dann zweiter Torwart eine Zeit lang und habe dann auch viel als Ratgeber fungiert. Das heißt, viel mit jungen Spielern gesprochen, habe denen so ein bisschen meine Meinung erzählt, habe denen aus meiner Erfahrung was mit auf den Weg gegeben und da kam immer wieder das Feedback, dass ihnen das unheimlich gut tat und dass sie davon sehr profitiert haben. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich das sowieso machen wollen würde. Das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich irgendwann mal vielleicht eine sportpsychologische Betreuung aufmache oder vielleicht für einen Verein arbeite. Und dann kam die Überlegung, warum nicht jetzt schon starten? Warum das Ganze nicht parallel aufbauen? Weil ich bin schon der festen Überzeugung, dass wenn man einen Traum hat, dann sollte man damit schnellstmöglich anfangen, den aufzubauen und gar nicht auf diesen perfekten Moment warten, weil der wird niemals kommen. Ja, und so kam dann eins zum anderen. Dann habe ich mir diese sportpsychologische Betreuung aufgebaut und wie du schon sagtest, dann kam dieser Kundenstamm, kam dann zum einen durch Spieler, mit denen ich zusammengespielt habe, zu dem Zeitpunkt in Uerdingen, die ich bis heute auch die meisten davon noch betreue. Oder aber auch dann durch ein bisschen Social-Media-Werbung und dann kam der ein oder andere Berater auf mich zu. Hat gesagt, hör mal, ich habe hier einen jungen U19-Bundesliga, wie sieht's aus? Kannst du den vielleicht betreuen? Ist da was draus entstanden und so wurde dann von Mund zu Mund Propaganda, wurde da immer mehr raus und ich glaube, das spricht dann für sich, dass dann immer mehr Spieler angefragt haben und dass die Rückmeldung einfach richtig gut war und dass die Spieler auch es geschafft haben, teilweise Leistungstief zu überschreiten und sich einfach extrem weiterentwickelt haben. Und das spricht absolut für die Arbeit, aber auch natürlich für die Spieler. Und so wurde es das Ganze immer größer und so ist es mittlerweile so, dass ich jetzt Spieler von der ersten Bundesliga bis hin zur Regionalliga betreue, aber auch U19 Bundesliga. Nebst dessen dann noch auch andere Sportarten wie Fußball, dann Tennis, Basketball, Handball. Das heißt, die Bandbreite ist da riesig, aber so hat sich das ein Stück weit entwickelt.
Nimm uns mal mit, wie läuft so ein Coaching ab? Ich bin jetzt Spieler und ich denke, okay, ich habe da noch Potenzial, dass ich vielleicht ja meine Leistung auch mal dauerhaft abrufen kann oder vielleicht auch schwere Zeiten überstehen möchte. Wie würde das ablaufen? Ich kontaktiere dich und wie läuft dann so ein Coaching-Prozess ab?
Ja, also der erste große Schritt ist schon mal getan, indem jemand so selbstreflektiert ist zu so einem frühen Zeitpunkt und sagt, ich sehe da ein Verbesserungspotenzial und da möchte ich kurz ausholen, weil das ist gar nicht immer nur so negativ assoziiert. Das heißt, man muss nicht immer sagen, ich habe Angst, Fehler zu machen, ich habe ein Problem, ich stehe extrem unter Druck, sondern ich habe auch unheimlich viele Spieler, die sagen, mir geht's gut, aber ich will noch mehr rausholen. Ich will noch positiv assoziiert arbeiten. Das heißt, wenn sich ein Spieler dazu entscheidet, mich zu kontaktieren, dann läuft es zumeist so ab, dass wir einmal kurz telefonieren, 10 Minuten uns kurz austauschen, zu ein paar Dingen ganz grundsätzlich zu den einzelnen Personen. Und dann machen wir das so, dass ich immer einen kostenlosen Ersttermin vereinbare, weil ich finde das unheimlich wichtig, dass man erstmal einen Bezug zueinander findet, dass man sich kennenlernt, vielleicht sogar schon Vertrauen aufbaut, wo man sich einfach austauscht zu verschiedenen Dingen, wie ist der Werdegang, dann stelle ich mich meistens vor. Das heißt, der Spieler stellt sich vor, ich stelle mich vor, wir gehen durch, was die Arbeit so beinhaltet, das heißt, ich erkläre im Groben, was ich da überhaupt mache. Dann habe ich noch mal einen Fragebogen vorbereitet, der so ein bisschen auf die Persönlichkeit des Spielers abzielt, um da dann einfach so eine Basis zu schaffen, ein Fundament, auf dem man dann entscheiden kann, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht und woran wir dann auch schon arbeiten können. Und wenn dieser kostenlose Ersttermin, der geht dann meistens so 45 Minuten, eine Stunde, und daraufhin hat der Sportler, der Spieler dann auch die Möglichkeit zu entscheiden, ob er das machen möchte. Und dann sieht es so aus, dass wir dann in wöchentlichen oder in zweiwöchigen Abständen dann Coaching-Sessions machen. Das geht dann entweder persönlich, das heißt im 1:1-Coaching oder auch online, was sich jetzt durch Corona extrem bewährt hat und einfach die Möglichkeit bietet, bundesweit auch Sportler oder auch international zu betreuen. Und dann haben wir unsere wöchentlichen Einheiten und da arbeiten wir dann an verschiedenen Themen aus dem Bereich Sportpsychologie und Persönlichkeitsentwicklung.
Und dann gibst du den Spielern zum Beispiel Aufgaben mit für die Woche oder reflektiert ihr nur die Woche und versucht dann in dieser Stunde alles rauszuholen? Wie sieht das so aus, die Arbeit in der Woche?
Ja, um da mal so einen kleinen Einblick zu liefern. Zumeist ist es so, dass wir am Anfang so die vergangene Woche besprechen. Was gab es Neues? Wie ist man mit verschiedenen Situationen umgegangen? Das geht dann so 10, 15 Minuten, eher so 10 Minuten. Dann gibt es meistens von mir ein bisschen Input. Das heißt, zu verschiedenen Themen, das kann dann sein Visionsarbeit, Ziele, Wertvorstellungen, Glaubenssätze. Da gibt es eine unheimlich große Bandbreite, was auf den Spieler zugeschnitten dann ein gewisser Input ist. Das geht dann meistens so 15, 20 Minuten. Das heißt, dann versuchen wir genau diesen Input auf den Sportler umzumünzen. Das heißt, für ihn zu schauen, inwiefern ist das anzuwenden, inwiefern kann er das für sich nutzen. Dann gehen wir so ein bisschen auch in die Planung für die kommende Saison, das heißt, für die kommende Woche. Das heißt, da besprechen wir dann mal, was liegt an. Wie will ich damit umgehen? Was gibt es Neues in der kommenden Woche? Und da formulieren wir dann so ein paar Wochenziele. Und dann ist meistens so eine Stunde schon wieder vorbei. Und dann gibt es oft auch die ein oder andere Hausaufgabe mit, wo ich dann natürlich nicht mit dem Rotstift sitze und dann irgendwie das Ganze korrigiere. Aber wo wir versuchen, das Ganze, was wir in der Stunde bearbeiten oder erörtern, das dann auch in der Woche umsetzen zu können. Und ich glaube, das hilft den Sportlern dann zumeist, oder das ist auch das Feedback, sodass man dann auch diese Art von Mentaltraining, psychologischen Aspekten einfach tagtäglich, dann teilweise sind es 5 Minuten, einfach nur umsetzen kann. Und so zieht sich das dann durch eine Woche und dann fängt schon wieder die neue Woche an, mit neuem Input, mit anderen Themen. Aber das ist immer so ein Ball hin und her spielen. Das heißt, der Sportler, der Spieler berichtet, was es Neues gibt, wie er was wahrgenommen hat und ich reagiere darauf und gebe dann den nötigen Impuls. Also so funktioniert das dann meistens.
Ja, du hast ja vorhin gesagt, du gibst dann ja auch immer ein bisschen neuen Input. Wenn ich jetzt an mich selber denke, ich mache in dem Bereich für mich selber halt auch, würde ich sagen, viel. Ich lese viel und versuche mir da auch über Gespräche mit verschiedenen Leuten einfach ja auch neue Sichtweisen anzueignen und an mir selber zu arbeiten. Mein Problem ist, ich habe manchmal viel zu viel Input und krieg's gar nicht hin, das, sagen wir mal, auf die Straße zu kriegen. Wie handelst du das mit deinen Spielern?
Ja, also ich sammle für mich natürlich extrem viel Input und dadurch weiß ich auch, wie schwer das ist, das dann auch wieder zu ordnen. Und ich glaube, das bezieht sich nicht nur auf meine Arbeit, sondern auf grundsätzlich auf jede Arbeit, wo Entwicklung stattfindet, dass man immer Schritt für Schritt arbeiten muss. Das heißt, man muss teilweise Sachen reduzieren auf ein Minimum, um dann den nächsten Schritt setzen zu können. Wir kennen das, wir wollen unheimlich viele Sachen gleichzeitig machen. Was passiert? Uns gelingt gar nichts. Das heißt, wenn wir so ein bisschen kognitiv überfordert sind, überlastet, dann schaffen wir es nicht, die nötigen PS auf die Straße zu bekommen. Heißt, was ich glaube, in meiner Arbeit auch mache, ist dann ein bisschen zu reduzieren. Wir haben ganz viel Input und wir ordnen das erstmal. Das heißt, wir ordnen das und gucken, dass wir das, dass wir dadurch die PS auf die Straße kriegen, indem wir erstmal auf ein Minimum reduzieren und dann Schritt für Schritt alles aufeinander aufbauen, sodass es dann auch Sinn macht und ja, eine logische Folge davon ist, eine logische Handlungsfolge der ganzen Einzelheiten. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man ein Bewusstsein dafür schafft und immer Schritt für Schritt diese Wege geht und den Input auch richtig verarbeitet und nicht nur ja, mal zu viel aufnimmt und das gar nicht verarbeiten kann.
Hast du denn auch Spieler, die dann so ein bisschen ungeduldig sind und dann sagen, okay, ich will eigentlich sozusagen schon mehr haben, aber eigentlich für dein Coaching ist es wichtiger, vielleicht nur an einem Punkt zu arbeiten in den nächsten 2-3 Wochen, aber der Spieler eigentlich mehr möchte?
Ja, gibt es natürlich auch, dass ein Sportler sagt, ich brauche noch mehr Input und dann bin ich grundsätzlich auch bereit, so ganz viel Input mitzugeben, auch an Hausaufgaben. Aber es ist schon immer so, dass ich dann auch mal sage, okay, ich glaube, das reicht an Input, ich kann dir was mitgeben, würde dir aber raten, erstmal das eine wirken zu lassen, weil da passiert gerade in diesen Coachings, passiert ja auch nicht nur alles im Bewusstsein, sondern es setzt sich auch einiges im Unterbewusstsein fest. Und da glaube ich, das ganz gut steuern zu können, wie viel Input an dieser Stelle gefragt ist. Aber natürlich ist das auch total individuell und der eine braucht mehr Input, der andere kann etwas weniger Input vertragen. Deshalb versuche ich das zu steuern, aber letztendlich geht es auch immer um die Bedürfnisse des Sportlers und das ist keine One-Man-Show von mir, sondern ich versuche nur, unterstützend zu dienen. Und deshalb mache ich mich da auch immer ein bisschen abhängig von dem Sportler, was er dann möchte.
Ja, ich glaube, das macht dann auch seine Qualität dann aus, ne? Dass du dich anpassen kannst auf den Spieler und nicht einfach versuchst zu zeigen, okay, das und das weiß ich alles, das möchte ich jetzt alles in den Reihen bekommen und hast am Ende dann keine richtigen Ergebnisse, die du halt brauchst.
Richtig, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Es geht nicht um mich, es geht nicht darum, was ich alles kann und was ich für ein toller Typ bin in meiner Arbeit. Nee, es geht darum, das Maximale für den Spieler rauszuholen, dass er seine Leistung abrufen kann, dass er sich aber auch wohlfühlt, dass er in seiner Persönlichkeitsentwicklung voranschreitet. Und dabei bestimmt er dann letztendlich auch das Tempo, weil es geht nochmals, es geht nicht um mich, sondern es geht immer um die Entwicklung.
Ja, und weil es um die Spieler geht, interessiert mich was. Was sind denn so die meisten, ich sag mal, mentalen Probleme bei Spielern? Jetzt bei Technik zum Beispiel kann ich natürlich sagen, beim Innenpass habe ich mehr Innendrall-Probleme, dass der Ball zum Beispiel ein bisschen übers Standbein geht und so weiter. Aber beim Mentalen gibt es da auch so, ich sag mal, typische Fehlerbilder. Fehler ist vielleicht das falsche Wort, sondern eher so Kategorien, was halt oft vorkommt.
Ja. Ganz kurz dazu, du hast gerade Fehler gesagt. Fehler ist gar nicht das Problem. Wir haben, oder das ist auch ein wichtiger Bestandteil, eine Fehlerkultur zu entwickeln. Ich glaube, das ist fast schon einer der häufigsten Punkte, die wir bearbeiten, weil viele sehen Fehler extrem negativ und verteufeln Fehler oder haben in ihrer Entwicklung im Jugendbereich, vielleicht im NLZ oder wo auch immer gelernt, dass Fehler etwas extrem Negatives sind. Wir müssen aber für uns eine Fehlerkultur definieren, die Fehler als Entwicklungsspielraum sieht, als Möglichkeit der Verbesserung und das gar nicht mehr zu verteufeln, sondern zu sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht. Was bringt mir dieser Fehler jetzt? Weil ein Fehler ist nur dann negativ, wenn wir ihn nicht reflektieren, nachbereiten und in Zukunft besser machen. Und wie sagt man so schön, wenn ein Fehler 2-3 Mal macht, der den Fehler macht und daraus lernt. Und das ist ganz, ganz wichtig für uns zu definieren. Und daraus ergibt sich natürlich auch, wenn man das für sich definiert hat, dann ist man relativ gut gewappnet und sieht Fehler gar nicht so als negative, sondern als Entwicklungsspielraum. Und das führt dazu, dass man zum Beispiel gar nicht so eine extreme emotionale Achterbahnfahrt hat, was dann so ein zweiter wichtiger Punkt wäre. Erster wäre Fehlerkultur. Zweite ist ein Thema, ist emotionale Achterbahnfahrt. Da will ich auch gar nicht zu weit ausholen, aber es ist im Sport so, dass es oft schwarz und weiß gibt. Das heißt, wenn du gewinnst, ist alles extrem gut. Wenn du verlierst, ist alles, sind alle am Boden zerstört und die ganze Woche sieht dann ja auch so. Ich glaube, jeder, der vielleicht mal im Leistungsfußball war, der weiß, wenn man gewinnt und auch schlecht gespielt hat, da fragt keiner mehr nach. Spielt man teilweise auch gut, aber man verliert, dann sieht die ganze Woche ganz anders aus. Dann gibt es noch ein Extra-Training, dann ist die Ansage, dann ist vielleicht noch ein Krisengespräch und so weiter. Das heißt, diese Emotionalität ist extrem im Leistungssport. Das heißt, mal ist man ganz, ganz oben, und nächste Woche ist man ganz unten. Und dieses Hin und Her, dieses Rauf, Runter ist extrem zermürbend und anstrengend. Und da, deshalb jetzt komme ich wieder auf die Fehlerkultur zurück, kann man es schaffen, dass man, wenn man Fehler eigen definiert, dass man gar nicht so extrem absackt nach unten, sondern für sich weiß, ja, ich habe einen Fehler gemacht, weiß aber auch, wofür der gut ist. Der wird an anderer Stelle, wird er mir wieder helfen, wenn ich den reflektiere. Heißt, erster Punkt Fehlerkultur, zweiter Punkt emotionale Achterbahnfahrt als ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Und drittens ist zum Beispiel auch Ziele ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil wir arbeiten immer in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Und die Gegenwart ist so ein bisschen der Ort, wo wir arbeiten. Und die Zukunft ist unser Motor, unser Antrieb. Das heißt, wenn wir klare Ziele, klare Visionen von uns haben, dann handeln wir umso motivierter in der Gegenwart. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, diese drei Punkte zu bearbeiten. Und so können Ziele, Visionen in der Zukunft können uns helfen, in der Gegenwart aktiv zu arbeiten, aber auch Vergangenheit. Das heißt zum Beispiel, was wir in der Vergangenheit immer falsch gemacht haben, Glaubenssätze, die uns beschäftigen, führen dazu, dass wir uns teilweise in der Gegenwart limitieren. Also das heißt, Fehlerkultur ist ein ganz wichtiger Punkt. Zweite, emotionale Achterbahnfahrt, die im Sport einfach da ist. Und drittens, zukünftige Ziele und Visionen von uns und die Arbeit in Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das sind so die drei Hauptpunkte, würde ich mal fast behaupten.
Ja, da interessiert mich noch was. Bei Spielern, die gerade so im Übergang sind, die es vielleicht schaffen können in den professionellen Fußball aus der U19, sagen ja immer, ich möchte Profi werden. Und wenn ich mal einfach aus Interesse frage, was bedeutet das für dich? Oder ist das deine Hauptmotivation? Dann kommt meistens nichts, sondern einfach nur, ich möchte Profi werden, um vielleicht das und das Geld zu haben. Aber irgendwie merke ich, ohne das jetzt auf Mentaltrainer-Ebene zu kennen, dass das irgendwie nicht die wahre Motivation ist. Wie gehst du mit diesem Thema um?
Ja, sehr spannendes Thema und gut, dass du es ansprichst. Gerade in meiner Arbeit suche ich dann oft das Ziel hinter dem Ziel. So, das heißt, wie du selber sagst, dann ein Spieler formuliert das Ziel, Bundesliga-Profi zu werden. So. Aber was ist das Ziel hinter dem Ziel? Was steckt dahinter? Steckt dahinter vielleicht, das den Leuten zu beweisen, die vielleicht nicht in der Vergangenheit an einen geglaubt haben? Steckt dahinter, viel Geld zu verdienen? Steckt dahinter, anerkannt zu werden? Steckt dahinter, vielleicht ein teures Auto, schöne Frauen, schöne Männer, was auch immer zu haben? Was steckt wirklich dahinter? Welches tiefliegende Bedürfnis in dem Spieler steckt dahinter, dieses Ziel zu erreichen? Ist das vielleicht das Leistungsmotiv? Ist es ein Machtmotiv, andere zu dominieren, deshalb in der Bundesliga sein zu wollen? Und das zu erörtern, zu erfragen, ist ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Arbeit. Das heißt, welches Ziel steckt hinter diesem eigentlichen Ziel? Und da ist, glaube ich, Persönlichkeitsentwicklung ganz, ganz wichtig. Das heißt, sich selber, das ist auch ein ganz wichtiger Teil in meiner Arbeit, sich selber mehr kennenzulernen, sich selber auch teilweise zu verstehen. Und wenn man das schafft, dann schafft man es auch, mit Problemen ganz anders umzugehen, sich selber richtig zu definieren, aber auch zukünftig sich selber die Ziele zu verstehen. Ja.
Wie gehst du da genau vor? Also wir haben jetzt das Ziel, ich will Profi werden. Jetzt versuchst du zu erörtern, okay, was ist die wahre Motivation dahinter? Gehst du dann viel in die Vergangenheit und fragst zum Beispiel, wie ist es mit deinen Eltern damals gelaufen? Haben die dich eher zum Training motiviert und du hast ja vielleicht dadurch die Motivation bekommen, weil dadurch deine Eltern vielleicht dir Anerkennung gegeben haben oder Liebe gegeben haben, weil du dann in diesem Bereich warst? Oder wie gehst du da genau vor? So eher in der Vergangenheit oder schon in der Gegenwart?
Ja, sowohl als auch. Und deshalb, du hast es schon teilweise auch richtig formuliert. Dann oft steckt zum Beispiel hinter diesem Bedürfnis, Profi zu werden, steckt etwas, was man gelernt hat, dass man vielleicht im Jugendalter extrem viel Anerkennung bekommen hat nach guten Spielen. Dass man nach ganz extrem viel Respekt bekommen hat in der Schule von den Eltern. Die haben dann zum Beispiel, vielleicht gab es ein besonderes Geschenk, wenn man eine gute Saison hatte und irgendwann einen darauf konditioniert hat, gut zu sein und geliebt zu werden und Anerkennung zu bekommen, wenn man etwas leistet im Sport. Und so ist dann oft dieser Kanal dann da, ich bin gut, wenn ich leiste. Das ist etwas, ein Problem, was relativ viele mit sich tragen, wovon wenig befreit sind. Aber das wäre eine Vorangehensweise. Aber andersrum schaffen wir auch oft zukünftig eine Vision, das heißt zum Beispiel eine Art Vision Board, wo wir dann besprechen, wie sieht so eine Vision aus von einem, wo will man sein, was will man erreicht haben. Und dann gehen wir so ein bisschen, warum will man das denn erreichen? Dann hinterfragt man. Und alles, ich glaube, die Arbeit als Psychologe ist ganz viel Fragen. Ist nicht immer nur Input, 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 sondern Fragen. Fragen, um dann als Sportler zur Selbsterkenntnis zu kommen und sich selber besser kennenzulernen durch gezielte Fragen. Dann hinterfragt man mal, warum wollen wir das denn eigentlich erreichen? Was geht damit einher? wenn man dieses Ziel erreicht hat. Was kommt nach diesem Ziel? Was passiert denn, wenn du Bundesliga-Profi bist? Weil das ist auch etwas. Das heißt, es ist oft so ein blindes Ziel, Bundesliga-Profi. Aber was passiert denn dann? Wenn du dann einmal dahin gekommen bist, schaffst du es dann auch, die Motivation aufrechtzuerhalten? Oder sagt man dann oft ab? Das passiert nämlich auch vielen. Die haben dann dieses Ziel erreicht und dann kommt eine gewisse Leere. Was kommt denn als nächstes? Ja, und da muss man erstmal überlegen, für sich selbst, sich da wieder neu definieren. Und deshalb ist das äußerst facettenreich, dieser Weg, den man dabei gemeinsam geht. Und, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger, um sich einfach besser kennenzulernen. Und deshalb ein zentraler Punkt, ein zentrales Thema ist einfach Persönlichkeitsentwicklung und sich selber zu definieren und sich selber kennenzulernen. Und da ist, glaube ich, außerhalb des Sports auch, ist das für jeden extrem wichtig.
Hattest du denn schon mal einen Spieler, mit dem du dort so tief reingegangen bist und er am Ende erkannt hat, okay, das ist eigentlich gar nicht meine Motivation, Profi zu werden, sondern ich wollte nur die Liebe haben und ist dann vielleicht der Traum von dem Profi zerplatzt, also dass er dann gesagt hat, okay, eigentlich brauche ich das gar nicht, ich möchte vielleicht jetzt doch was anderes machen. Kam sowas schon mal vor?
Ja, tatsächlich hatte ich schon Leute dabei, die dann die Erkenntnis hatten, dass es gar nicht mehr primär um den Sport geht. Aber es war dann bisher nicht so, dass dann jemand gesagt hat, ich möchte diesen Traum nicht mehr leben, sondern sie haben es oft geschafft. Dadurch haben wir das geschafft, das Ganze umzumünzen, dass man sich nicht darüber definiert. Und oft haben diese Spieler dann wesentlich befreiter aufgespielt und die haben dann wirklich Spaß am Fußball entwickelt und haben gar nicht diesen Druck gespürt und diesen Druck leisten zu müssen, um gut zu sein, sondern wussten für sich, ja, ich bin auch so gut. Das heißt, ich muss hier nicht Riesenleistung bringen und muss nicht in jedem Interview oder in Kickernote bekommen, sondern es ist okay, dass ich auch mal nicht gut spiele. Und wenn man das für sich geschafft hat, dann schafft man es auch oft wesentlich befreiter aufzuspielen und dann einfach, ja, ich sag mal, sich nicht davon abhängig zu machen, wie es auf dem Platz läuft.
Ja, und in dem Zusammenhang habe ich noch mal eine andere Frage. Wenn jetzt, du hast einen Spieler und der hat sein größtes Ziel erreicht. Du kennst ja so Momente, ich weiß nicht, wo Michael Schumacher da, ich weiß nicht, das wievielte Mal Weltmeister wurde, wo er dann angefangen hat zu heulen und wusste nicht mehr, was jetzt danach kommt. Wie fängst du einen Spieler auf, der sein absolutes Ziel erreicht hat? Sucht ihr euch neue Ziele oder wie arbeitet ihr dann weiter?
Ja, ich glaube, da ist auch wieder ganz wichtig, sich breit aufzustellen, nicht nur als zentraler Inhalt seines Lebens sportliche Ziele zu haben, sodass man dann tief in ein tiefes Loch fällt, weil einfach nichts mehr kommt. Das heißt, es gibt ja ganz viele Ziele. Es gibt familiäre Ziele, es gibt andere private Ziele, es gibt sportliche Ziele, es gibt finanzielle Ziele. Und da sich breit aufzustellen und nicht nur den Fokus auf dieses Sportliche zu haben, sodass man dann ein Stück weit, wenn ein Ziel erreicht ist, die anderen immer noch hat. Das ist, glaube ich, wichtig. Aber ja, es gibt natürlich, wenn man Bayern München sieht, das sind Spieler oder Cristiano Ronaldo, Messi, Lewandowski, die haben im Grunde genommen alles erreicht. Da könnte man sich vorstellen, wie schwer es ist, sich tagtäglich zu motivieren, noch mehr rauszuholen, noch mehr rauszuholen. Ja, aber das sind wirklich die ganz großen Profis, die es schaffen, trotz dieser Ziele, trotz vielleicht einer finanziellen Unabhängigkeit weiterzumachen. Aber da gibt es natürlich dann, wenn auch neue Ziele formuliert. Und ich glaube, Cristiano Ronaldo wäre nicht so gut, wenn er nicht immer sich Ziele setzt, ich weiß, vielleicht körperlicher Natur, aber auch Ziele setzt, nochmal es sich selbst in einem anderen Verein zu beweisen, auch diese Liga noch zu dominieren. Und so setzt er sich sicherlich immer wieder andere Ziele und beweist er sich in erster Linie selbst, weil solche Sportler wie jetzt als Beispiel Cristiano Ronaldo, die müssen das wirklich niemandem beweisen, sondern dem einzigen Leuten, den sie selbst beweisen sollten, dürfen, ist sich selbst. Und ich glaube, das schaffen die ganz gut, sich von dem zu lösen, es anderen beweisen zu müssen, sondern nur noch es pur für sich selbst zu machen.
Das ist ja für dich als Mentaltrainer sehr spannend, solche Persönlichkeiten zu beobachten, ne? Oder vielleicht auch mit denen in Kontakt zu sein, um dann zu gucken, wo kommt diese Motivation am Ende her?
Ja, unglaublich. Also natürlich werden solche Gespräche nochmal unheimlich spannend. Ich muss ehrlicherweise zugeben, bis Cristiano Ronaldo habe ich bisher noch nicht gesprochen, und Messi auch nicht. Aber das sind natürlich Typen, das ist unheimlich spannend zu sehen, wie motivieren die sich selbst? Worin liegt ihre Motivation? Und da gibt es, glaube ich, auch kein Psychologie-Lehrbuch, was dann sagt, ja, die haben jetzt die oder die Motivation. Nein, das sind Individualisten, die einfach ganz eigen sich definieren. Und deshalb wäre es unheimlich spannend, auch zu sehen, wie sie handeln, warum sie handeln und was ihr persönlicher Zweck dahinter ist.
Wenn wir jetzt mal auf Vereinsarbeit eingehen, du bist ja selber Profi, hast jetzt schon lange unter Profibedingungen trainiert und gearbeitet. Wie siehst du den mentalen Aspekt innerhalb des Vereins und siehst du da noch Potenziale nach oben?
Ja, das ist so ein Thema, was die letzten Jahre sehr tabuisiert war im deutschen Profifußball oder allgemein im Sport. Andere Länder wie Amerika oder andere, ja, andere USA, andere Länder, die machen es das vor. Die haben bei vielen, ich sag mal, internationalen Turnieren unheimlich viele Sportpsychologen, Mentaltrainer dabei. Das ist uns so ein bisschen bisher abhanden gekommen, weil das immer tabuisiert wurde und als nicht wichtig oder als Schwäche deklariert wurde, was es ja keinesfalls ist, sondern wir haben ja auch, ich habe gerade eben schon erzählt, es kann auch sehr positiv assoziiert sein im Umgang mit Situationen. Und deshalb bin ich der Meinung, dass es im deutschen Fußball noch viel zu wenig Anklang findet. Ich glaube, es gibt ein paar Vorreiter wie Red Bull Leipzig, Hoffenheim oder insbesondere Ralf Rangnick, den ich dafür sehr, sehr schätze, der da einfach frühzeitig gesagt hat, da ist ein Aspekt, an dem muss man arbeiten. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das immer mehr werden wird. Und ich kenne durch meine eigene Arbeit, ich glaube, das ist so ein bisschen auch mein besonderer Pluspunkt in dieser Arbeit, weil es gibt ja den einen oder anderen, der in dem Bereich arbeitet, dass ich das selber alles durchlebt habe. Ich habe selber schon mal mentale Tiefs durchgemacht, wo ich gemerkt habe, boah, mir fehlt der Antrieb, es ist gerade schwer, ich fühle mich unter Druck gesetzt, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, diese mentale Achterbahnfahrt, die ich vorhin geschildert habe, die mich extrem zermürbt und deshalb weiß ich, wie es sich anfühlt, mal am Ball vorbeigetreten zu haben oder einen entscheidenden Fehler gemacht zu haben, den ich vielleicht nicht richtig reflektiert habe, der sich dann einfach lange durch meine Karriere gezogen hat, mit Glaubenssätzen gehadert habe. Das heißt, ich weiß genau, wovon ich rede und andersrum weiß ich, was oder habe ich das Glaube ganz gut wissen, zu wissen, wie sich ein Spieler fühlt, der genau das durchlebt. Und das dann richtig aufzuarbeiten, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und ja, in der deutschen Vereinsarbeit kommt das zu kurz. Kann aber aus eigener Erfahrung auch sagen, dass mich unheimlich viele Spieler erreichen, die dann sagen, ja, wir haben sowas einfach nicht in unserem Verein und wir haben nicht die Möglichkeit, aber ich glaube, dass es wichtig ist. Und das macht, finde ich, sehr, sehr schade, dass das bisher noch nicht so in den Verein Anklang findet, aber zeigt mir einfach, was ein unheimliches Potenzial da und was es da für Möglichkeiten gibt. Und wenn der Verein, der sich da gut aufstellt, wird langfristig auch einen extremen, ja, Mehrwert daraus ziehen.
Wie würde für dich so eine, ich sag mal, ideale mentale Arbeit im Verein aussehen? Also vielleicht wie viel Mitarbeiter, wie oft würden die Spieler betreut werden? Wie würde das so aussehen bei dir?
Ja, da müsste ich an dieser Stelle mein ganzes Konzept ausarbeiten. Aber tatsächlich hatte ich in der Vergangenheit auch schon die eine oder andere Anfrage von Profivereinen, die mich gefragt haben, Robin, kannst du dir das vorstellen, hier etwas ein Stück weit aufzubauen? Bisher bin ich aber ganz gut gefahren mit der individuellen Betreuung, das heißt mit den Einzelspielern. Aber ich glaube schon, dass man zumindest eine Person da haben sollte in Vollzeit, das heißt eine Person, die in der täglichen Arbeit da ist. Weil es gibt in vielen Vereinen wird einfach nur ein Angebot gestellt. Das heißt, dann sagen sie, wende dich mal da an. Wir haben hier eine Telefonnummer, ruf da mal an, wenn du irgendwas hast. Und dann mach dann einen Termin mit denen aus. Aber das ist weit von dem entfernt, wie es sein sollte. Ich glaube, jemand, der immer vor Ort ist, ist ganz, ganz wichtig, weil erstens wird Vertrauen geschaffen. Vertrauen, das heißt Nähe. Durch Nähe schaffen wir Vertrauen. Das heißt, wir sehen, da ist jemand, der versteht mich auch ein Stück weit, der sieht, wie ich arbeite, der kennt mich. Dadurch, dass er tagtäglich mich beim Training sieht, sieht, wie ich mit meiner Körpersprache, wie ich mit Situationen umgehe, wann ich hader. Und durch diese Nähe ist der Zugang auch wesentlich leichter. Wenn jetzt jemand einmal die Woche vorbeikommt, sich da hinstellt, sagt, hier bin ich, wer jetzt Lust hat, kann gerne in mein Büro kommen, funktioniert nicht. Oder bin ich der Meinung, funktioniert nicht, weil dadurch fehlt die Nähe und das Vertrauen. Deshalb glaube ich, ist es wichtig, jemanden tagtäglich dabei zu haben, eigenes Büro und dann einfach die Möglichkeit anzubieten. Ich in meiner Arbeit würde, glaube ich, gar nicht mal so extrem Gruppensitzungen machen und sagen, wir treffen uns jetzt jeden Mittwoch um 13:30 Uhr und setzen jetzt hin und besprechen Themen, Ziele, Werte etc., weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass da 30% der Mannschaft sitzen und sagen, gar keinen Bock, ich will jetzt lieber nach Hause an eine Playstation oder ich will was essen gehen und kann das jetzt gar nicht einbringen. Das heißt, ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Teil ist, das frei zu machen, den Spielern frei zu lassen. Und dann würde man, glaube ich, auch, würden auch mit der Zeit die Spieler auch darauf dieses oder diese Möglichkeit dann auch wahrnehmen. Und deshalb freilassen, daran teilzunehmen, freilassen, daran arbeiten zu wollen und aber dann natürlich auch einen Spielraum schaffen, wo man extrem privat, also extrem, ja, zurückgezogen und daran arbeiten kann in einem Büro. Und das wird die Zukunft sein. Und ich bin der festen Überzeugung, der Sportler, der Spieler, der das für sich erkennt, dass es da Spielraum gibt, der wird die nötigen Prozent rausholen, die werden ihn dazu befähigen, einfach noch mehr aus sich rauszuholen, das Maximale zu erreichen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man die Möglichkeit sieht, die Möglichkeit der Verbesserung und das auf allen Ebenen.
Ja, ich würde sagen, das ist auch ein tolles Schlusswort, weil die Spieler, die jetzt zum Beispiel meinen Podcast hören, die sind ja immer bereit, noch die letzten Prozent rauszuholen. Deswegen sind sie bei mir, deswegen sind sie bei dir. Und ich bedanke mich recht herzlich für das super Gespräch. Habe mir einiges aufgeschrieben, auch für mich. Und wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg beim KFC.
Vielen Dank. Und
danke, dass du dabei warst.
Ja, ganz lieben Dank.
Bis dann, ciao.
Bis dahin, ciao.